ARD.
Hier ist der Weltspiegel-Podcast, unser Blick in die Welt mit den Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten der ARD. Wir reden über das, wofür die Nachrichten nicht mehr Zeit haben, jede Woche eine knappe halbe Stunde lang. Hier im Weltspiegel-Podcast, diesmal mit Philipp Abrech. Heiligenhafen, eine kleine Stadt in Schleswig-Holstein, kurz vor der Insel Fehmarn. Der Ostseestrand, lang und breit, Spaziergänger gehen barfuß durch den Sand. Dann bleibt einer stehen und beugt sich über. Vor ihm ein eigentümliches Paket, fest verschnürt. Und drin steckt, so findet die Polizei später heraus, ein weißes Pulver. Kokain, 20 Kilogramm, Verkaufswert 40.000 Euro. Es ist schon der zweite dubiose Fund hier am Ostseestrand. Warum ausgerechnet hier Drogenpakete angespült werden in der norddeutschen Provinz, ist vollkommen unklar. Die Ermittler vermuten, dass die Pakete von Bord eines Frachters geworfen wurden und dann von Komplizen heimlich von der Wasseroberfläche gefischt werden sollen. Die Drop-off-Methode. Eine von vielen, um Kokain von Lateinamerika bis hierhin nach Deutschland an die Kundschaft zu bringen. Norddeutschland steht besonders im Fokus und immer mehr der Hafen in Hamburg. Er wird überschwemmt mit Koks. Und die Behörden versuchen, so gut es geht, anzukämpfen dagegen, aber oft haben sie keine Schnitte. Darum geht's heute im Weltspiegel-Podcast. Mit dabei Marie-Christine Böse, die in den Mangrovenwäldern zwischen Kolumbien und Ecuador gedreht hat. Eine abenteuerliche Reise, von der sie uns berichten wird, denn von dort wird das Kokain auf die Reise nach Europa geschickt. Und dabei ist auch Benedikt Strunz, NDR-Investigativjournalist, der seit vielen Jahren zum organisierten Verbrechen und zu Drogenkriminalität recherchiert. Fangen wir an mit Marie-Christine in Mexico City. Hi.
Hi, Philipp.
Du bist gerade zurückgekommen von einer spannenden Drehreise. Ihr seid mit dem Boot hinein in die Mangrovenwälder, ins Grenzgebiet zwischen Kolumbien und Ecuador. Das ist das Land der Drogenkartelle. Wie hast du diese Fahrt erlebt? Wie muss ich mir die Gegend da überhaupt vorstellen?
Also wir waren schon ein bisschen nervös, als wir da auf das Boot gestiegen sind. Wir waren auch mit Einheimischen unterwegs, weil ohne jemand Ortskundigen geht das auch gar nicht. Wir sollten am Bootsteg in San Lorenzo selber noch die Kamera im Rucksack versteckt halten, weil da eben Späher von Drogenbanden sitzen könnten. Und wir konnten auch mit der großen Kamera zum Beispiel nicht filmen, also sollten wir nicht. Wir hatten eine kleinere dabei, die unauffälliger war, wo man notfalls eben ja als Touri durchgehen könnte. Und dann einmal auf dem Wasser konnten wir die dann auch rausholen und filmen. Die Gegend ist insgesamt sehr schön, sehr grün, ist sehr heiß, so feuchtwarmes Klima. Und dann geht es da eben los durch Kanäle, durch Mangrovenwälder zwischen den beiden Ländern. Du hast es gesagt, also Ecuador und Kolumbien. Wir haben ungefähr eine Stunde gebraucht zu dem Dorf, zu dem wir wollten. Also Kolumbien ist da quasi in Sichtweite. Da kommen immer mal oder kamen immer mal Fischerboote an uns vorbeigefahren, aber auch eine Militärpatrouille ist an uns vorbeigebraust. Und das hat einen dann doch daran erinnert, dass das eben eine konfliktreiche Gegend ist, wenngleich doch also die Drogenbanden, die da Drogen schmuggeln, eher ja in der Nacht im Morgengrauen wahrscheinlich unterwegs sind.
Du hast gerade schon gesagt, du warst mit Einheimischen unterwegs, du warst nicht ganz alleine dort. Wen hast du denn dort begleitet und warum wolltet ihr genau dahin?
Die Gegend ist einfach wahnsinnig interessant, diese Grenzregion, weil das eben bekanntermaßen eine Gegend ist, wo Drogen geschmuggelt werden, wo quasi aus dem Produktionsland für Kokain, aus dem Kokainproduktionsland Kolumbien Drogen über die Grenze nach Ecuador kommen, von wo sie dann weiter geschmuggelt werden. Und diese Grenzregion hat uns einfach wahnsinnig interessiert. Wie sieht's dort aus? Wie kann man sich das vorstellen? Was leben da für Leute und warum ist dort, also warum floriert der Drogenhandel dort über die Grenze so? Und wir waren eben unterwegs mit Pablo Iturralde, der lebt in Ecuador, arbeitet für die Stiftung Tierra para Todos, das heißt sowas wie eine Welt für alle übersetzt. Und man braucht so jemanden auch an seiner Seite, um eben Zugang zu diesen kleinen Dörfern zu bekommen. Pablo kümmert sich seit Jahren um diese Region, die wirklich also vom Staat vergessen ist. Außer dem Militär, das dort patrouilliert, ist der Staat eben weitgehend abwesend. Und wir waren in einem kleinen Dorf in Campanita, das ist eigentlich eine Mini-Siedlung, ein paar Holzhütten, wo sich Pablo eben dafür einsetzt, dass die Schule wieder eröffnet wird, dass der Staat einen Lehrer dorthin schickt. Dafür müssen bestimmte Bedingungen erfüllt sein, das hat er uns erklärt. Und deswegen hat er eben Schulunterlagen in dieses Dorf gebracht, was quasi ja fast in Sichtweite zu Kolumbien liegt, aber noch auf äquatorianischer Seite.
kurz und knapp Ecuador. Wo liegt das überhaupt? In Südamerika, Logo, zwischen Kolumbien und Peru, am Pazifischen Ozean. Ecuador ist eines der kleineren Länder auf dem Kontinent, aber immer noch so groß wie Großbritannien. Amtssprache Spanisch, aber es gibt auch einige indigene Sprachen, denn etwa ein Viertel der Bevölkerung sind indigen. Landschaftlich hat das Land einiges zu bieten. Meer, Küsten, Gebirge und den Amazonas-Regenwald. Und dort wächst die Coca-Pflanze. Ganz wichtig, Coca ist nicht Kokain. Die Pflanze wird in Lateinamerika schon seit Tausenden von Jahren angebaut. Für die Inkas galt sie zum Beispiel als heilige Pflanze und war fester Bestandteil von Ritualen. Heute ist sie der Grund für organisierte Kriminalität und Bandenkriege, denn durch den Einsatz von Chemikalien werden die Blätter der Coca-Pflanze zu Kokainpaste oder Crack verarbeitet. Die Drogen werden dann in die USA oder nach Europa verschifft. Ihr habt die Drohne steigen lassen in diesem Grenzgebiet und Erstaunliches erkannt auf diesen Bildern.
Ja, genau. Man kann die Drohne nicht überall steigen lassen. Also man muss da sehr aufpassen, dass man irgendwie doch ein bisschen unterm Radar bleibt und unauffällig bleibt, weil du hast es gesagt, das ist eine Gegend von Drogenbanden. Dann sind wir an einer Stelle relativ schnell richtig hochgeflogen, damit niemand misstrauisch wird und rüber eben auf die kolumbianische Seite. Und ja, dort haben wir eben Coca-Felder gesehen, also Bäumchen mit diesen ganz knallgrünen Blättern, die sind doch recht emblematisch. Also man kann sie ganz gut erkennen und das ist auf kolumbianischer Seite auch nicht wirklich versteckt. Also im Süden Kolumbiens, in den Regionen Nariño und Putumayo, die quasi da an diese Region grenzen, wo wir waren, da gibt es große Drogenanbaugebiete. Und früher hat ja die kolumbianische linke FARC-Guerilla diesen Drogenhandel kontrolliert. Dann gab es 2016 einen Waffenstillstand mit der FARC. Die haben die Waffen niedergelegt. Und in dieses Vakuum, was dadurch entstanden ist, sind dann eben andere kriminelle Banden reingegangen, die jetzt eben über den Drogenhandel in der Region herrschen.
Auf kolumbianischer Seite wird die Coca-Pflanze angepflanzt und dann wird sie nach Ecuador über die Grenze gebracht. Warum hat sich die organisierte Kriminalität ausgerechnet Ecuador ausgesucht? Weil von da geht's ja dann weiter sozusagen in die Welt.
Ja, es gibt ein paar Gründe, die Ecuador quasi interessant machen fürs organisierte Verbrechen. Einerseits sitzt das Land eben in so einer Sandwich-Position zwischen zwei riesigen Drogenherstellern, also einmal im Norden Kolumbien, der größte Kokainproduzent der Welt, und im Süden Peru, da kommt eben von beiden Seiten Kokain tonnenweise über die Grenze. Ecuador verfügt über große Seehäfen, vor allem die Hafenstadt Guayaquil, wo eben sehr viele Containerschiffe schwer beladen ablegen können. Ecuador hat ein Exportgut, das auch massenhaft nach Europa und USA geht, nämlich Bananen. Und das hört man ja auch oft, ne? Schon wieder ein Bananencontainer gefunden, in dem Kokain versteckt war, oft aus Guayaquil. Also wenn man mal drauf achtet, dann hört man das wirklich sehr oft.
Ja, auch, Bananenkisten wurden doch letztens, ich glaube, irgendwie 2 Kilo Kokain gefunden. Die hatte jemand da vergessen.
Ja. Genau, und oft kommen diese Container eben aus Ecuador, also weil das ist eben das Top-Exportgut von dort, die Bananen, und deswegen nutzen das eben die Kriminellen. Ecuador hat den US-Dollar seit 2000, also die gleiche Währung, die viele Konsumenten benutzen. Das macht es eben auch dann ja für Geldwäsche einfacher, sage ich mal, und das Land gilt als hochkorrupt. Das klingt immer so abstrakt, aber das heißt einfach in der Praxis, dass Drogenkartelle eben in Ecuador Hafenmitarbeiter erpressen, unter Druck setzen, sie auch bedrohen, sie dazu zwingen, wegzuschauen, ne? Oder eben Menschen schmieren, die für sie arbeiten.
Warum zieht es die Menschen in den Drogenhandel? Ist es die Armut und das Versprechen darauf, da rauszukommen, weil man viel Geld vielleicht verdienen kann?
Ja, das kann man schon so sagen. Also Armut, Perspektivlosigkeit, da spielt sicher eine Rolle. Auch wenn ich jetzt natürlich diesen Konnex gar nicht so direkt aufmachen will nach dem Motto, wer arm ist, der landet dann in der Kriminalität. Aber natürlich, wenn du in einer Gegend kaum Industrie hast, es kaum Jobs gibt, jetzt wo wir waren, eben da rund um San Lorenzo, leben die Menschen vom Fischfangen, vom Muschelsammeln. Das sind wirklich Knochenjobs. Da verdienst du nicht viel Geld mit. Da lebst du wirklich von Tag zu Tag. Du überlebst, ne? Und als junger Mensch, als Jugendlicher, hast du einfach keine Perspektive und dann locken dich halt Banden mit ein paar Dollar, mit einem Motorrad. Du kannst dir vielleicht mal ein Bier in der Stadt leisten, ein paar Turnschuhe. Also von diesem Niveau von Verdienst reden wir ja. Wir reden da ja nicht von Reichtümern. Und in der Grenzregion, da sitzen ja nicht die großen reichen Hintermänner. Da geht es ja wirklich ums Überleben. Und ebenso eben auf kolumbianischer Seite, also wo wir auch schon häufig mit Coca-Bauern gedreht haben, die eben oft auch aus der Not Coca anbauen, die werden auch nicht reich, aber es fehlt eben an Alternativen. Mit Bananenanbau verdienst du eben nicht das Gleiche oder du kannst halt nicht mal deine Familie ernähren und deswegen bauen eben viele weiter Coca an. Also das ist so ein bisschen ein Teufelskreis. Aus Mangel an Alternativen landen eben viele Menschen leider dann in dieser Kleinkriminalität, sage ich jetzt mal.
Vor ein paar Tagen wieder hat die Küstenwache von El Salvador eine Art U-Boot abgefangen, mit dem Drogen in die USA geschmuggelt werden sollten. Das Boot kam aus Ecuador. An Bord waren 2 Tonnen Kokain im Wert von etwa 50 Millionen Euro. In den letzten 5 Wochen hat die Marine von El Salvador jede Woche ein solches Boot dingfest gemacht. Früher haben Drogenschmuggler oft Schnellboote benutzt, aber seit etwa 20 Jahren setzen sie voll auf Boote, die so flach im Wasser liegen, dass sie kaum zu erkennen sind. Oder Boote, die gleich ganz abtauchen können. Die Boote sind simpel konstruiert, aber immer noch so aufwendig, dass ihre Herstellung manchmal 1 Jahr dauert und bis zu 2 Millionen Euro kosten kann. Pro Trip wiederum, mit einem Boot voller Koks können die Schmuggler ein Vielfaches verdienen. Bis zu 400 Millionen Euro beträgt der Straßenwert des geschmuggelten Kokains. Auch die italienische Mafia hat schon Lieferungen bestellt, einmal quer durch den Atlantik bis nach Kalabrien. Die Trips sind ein Himmelfahrtskommando und wohl ausgesprochen gefährlich. Manche Boote haben Vorrichtungen, um sie schnell sinken zu lassen, zum Beispiel wenn das Schiff entdeckt wird. Wenn das Boot mit der Beute auf den Meeresboden sinkt, verschwinden auch alle Beweise. Das ist ja eigentlich total irre, ne? Dass es sowas überhaupt gibt. Also selbstgebaute U-Boote, vollgestopft mit Koks und die fahren dann los. Wie funktioniert das?
Ja, also die Drogenkartelle lassen sich eben einiges einfallen, ne, um ihre Waren zu transportieren. Also es gibt eben so Dschungelwerften, wo U-Boote oder so Halb-U-Boote, so Halbtaucher aus Fiberglas, Holz und Stahl dann eben gebaut werden von Technikern, von Elektrikern. Die sind für die Luftaufklärung dann schwer zu orten und in diesen U-Booten können dann eben mehrere Tonnen Kokain transportiert werden. Manchmal tauchen die nur wenige Meter tief, werden dann eben begleitet, zum Beispiel von einem Fischkutter oder so, der so ein bisschen lotst und der notfalls vor Militär warnt. Und dann können die U-Boote auch versenkt werden. Also das ist ein Weg, der immer wieder genutzt wird und ja, der oft auch nicht auffliegt.
Hat der Staat, so ein Staat wie Ecuador, überhaupt irgendeine Schnitte gegen diese organisierten Kriminellen?
Ja und nein, würde ich sagen. Also Präsident Noboa greift ja hart durch, regiert auch per Ausnahmezustand, schickt Militär auf die Straße, weitet die Präsidenz der Polizei massiv aus. Die geben dann auch regelmäßig Berichte ab, wie viele 1000 Einsätze sie schon gemacht haben, wie viele Waffen sie gefunden haben. Aber man muss sich halt klar machen, es geht ja nicht um kleine Gangs, sondern um große, internationale, organisierte, ganz genau, wie du gesagt hast, ne, italienische Mafia, albanische Mafia, mindestens 2 mexikanische Kartelle. Also, und wenn man mit Experten vor Ort darüber spricht, dann sagen die, niemand kann das organisierte Verbrechen ausschalten. Die einzige Chance besteht darin, letztendlich die Auswirkungen auf die Gesellschaft zu reduzieren, die Gewalt in den Griff zu kriegen, unter der die Menschen leiden. Dass es Schießereien auf öffentlichen Plätzen gibt zum Beispiel, weil sich Banden um Gebiete streiten, dass Kinder durch Querschläger getroffen werden, das passiert in Ecuador und das versucht eben der Präsident in den Griff zu bekommen.
Wer gegen Drogen kämpfen will, der muss wahrscheinlich auch gegen Armut ankämpfen. Wie kann denn eigentlich Deutschland helfen?
Ja, also wir haben mit verschiedenen Mafia-Experten vor Ort geredet, unter anderem mit Pedro Granja, der sehr renommiert ist in Ecuador, der selber ja mit Morddrohungen leben muss, weil er eben diese Strukturen untersucht. Und der hat uns gesagt, naja, Deutschland kann natürlich mit Geld, mit Scannern helfen, aber der beste Scanner nützt natürlich nichts, wenn die Menschen, die ihn bedienen, erpressbar sind, weil sie entweder bedroht werden oder weil sie so schlecht verdienen.
Lo que debería hacer Alemania, un ratito. Deutschland muss sagen, Moment mal, bevor wir Geld oder Technik geben, wollen wir einen Plan sehen. Einen ernsthaften Plan, wie man die Polizei von Korruption befreit, wie man die Reihen des Militärs durchleuchtet und einen Plan, wie die Regierung arbeiten will in armen Vierteln.
Also er meinte letztendlich, ihr seid doch aus Deutschland, ihr habt gute Schulen und Unis. Wieso rückt Deutschland nicht einfach mal ein paar tausend Stipendien raus für unsere jungen Leute, damit die sich weiterbilden können, dass die eine Ausbildung, ein Studium machen können, dass die Jobchancen bekommen? Denn aus seiner Sicht ist eben das organisierte Verbrechen, dass sich das so festsetzen konnte in Ecuador, eine Folge ja staatlichen Versagens letztendlich, ne? Dass der Staat seine soziale Aufgabe, auch seine Schutzaufgabe letztendlich vernachlässigt hat.
Marie-Christine Böse aus Mexico City. Und man hat es ein bisschen gehört, dass diese Stadt sehr lebendig ist. Vielen Dank.
Absolut.
Hamburg, das Tor zur Welt, aber durch dieses Tor geht nicht nur viel raus in die Welt, es kommt auch viel rein. Zum Beispiel Drogen aus Lateinamerika. Benedikt Strunz ist bei mir, unser Investigativreporter, recherchiert seit vielen Jahren zu Drogengangs und Drogenschmuggel. Gerade wieder Rekorddrogenfund im Hamburger Hafen. Warum eigentlich immer mehr Funde? Wird mehr gesucht oder mehr geschmuggelt?
Es wird mehr geschmuggelt. Also wir haben eine Situation, in der immer mehr Kokainpflanzen angebaut werden, Coca-Pflanzen in Südamerika. Die Anbaufläche hat sich mittlerweile mehr als verdoppelt. Und wir sehen, dass dieses Kokain einmal nach Amerika drängt. Das war lange der Hauptmarkt. Und mittlerweile aber hat Europa diesen Hauptmarkt Amerika abgelöst. Und wir sehen einfach gigantische Mengen, die hierher kommen. Wenn du mich jetzt fragst, wird mehr gesucht, mehr geschmuggelt? Das ist jetzt nicht nur eine These von mir, dass mehr geschmuggelt wird. Du kannst ganz einfach festmachen, es wird zwar viel gefunden, weißt du, jetzt so im Jahr über 300 Tonnen europaweit, aber du siehst eben, wenn ich mich jetzt mit Großdealern sozusagen unterhalte, dann sagen die, der Kilopreis liegt jetzt in Europa so bei 25.000 bis 30.000 Euro, in anderen Orten ein bisschen mehr noch, aber der Preis ist damit eigentlich runtergegangen. Ja? Und wenn du jetzt eine Verknappung des Marktes hättest, dann müsste es hochgehen. Also der Markt ist vollgesättigt. Es ist wahnsinnig viel auf der Straße.
Das heißt, die Preise steigen nicht, wenn was gefunden wird. Und das wiederum lässt Rückschlüsse darauf zu, wie viel insgesamt im Umlauf ist, beziehungsweise nach Europa kommt.
Ganz genau.
Welche Rolle spielt Hamburg als Umschlagplatz, als Endstation der Drogen, die aus Lateinamerika, aus Ecuador hier hinkommen?
Also es ist noch nicht ganz die Endstation sozusagen, aber es ist ein Einfallstor. Und dieses Einfallstor für Europa wird immer wichtiger. Wir hatten jetzt vor einigen Jahren so eine Situation, wo für mich klar wurde, Hamburg steht wirklich im Fokus von internationalen Kokainbanden. Das war vor gut 3 Jahren. Damals wurden 16 Tonnen Kokain im Hamburger Hafen auf einmal gefunden. Man kann es einmal so in Vergleich setzen. Das ist die größte Menge Kokain, die jemals in Europa sichergestellt wurde. Eine der größten Kokainmengen, Sicherstellungsmengen weltweit. Und damit ist klar so, Kartelle setzen wirklich auf dem Hamburger Hafen. Und das setzt sich auch fort. Diese Drogen kommen von überall her. Sie kommen insbesondere aber auch gerade über Ecuador geschmuggelt nach Hamburg. Also du siehst wirklich, die Leute schauen darauf und von Hamburg aus geht es dann weiter auf die Großmärkte in ganz Europa.
Wie gehen die eigentlich vor? Also da gibt es sowas wie eine Art Arbeitsteilung beim Drogenschmuggel. Unterschiedliche Gruppen haben sich spezialisiert auf unterschiedliche Schritte in diesem Schmuggel?
Total. Also du musst dir vorstellen, das ist ein Markt mit kriminellen Unternehmerinnen und Unternehmern. Und du hast in diesem Drogenschmuggel einmal sozusagen Investoren in Europa, du hast Kokainbroker, die Angebot und Nachfrage zusammenbringen, du hast dann die Kartellstrukturen unten in Lateinamerika, die einmal produzieren lassen, die dann verkaufen sozusagen nach Europa, die dann dafür sorgen, dass es in die Häfen geht. Und dann hast du hier auch ganz, ganz viele Unternehmer, die unterschiedliche kleine Schritte unternehmen. Beispielsweise die Türen in den Hafen, Leute, die es aus dem Hafen rausholen, das ist häufig sehr schwierig. Du hast dann Transporteure, die es beispielsweise nach Rotterdam, Antwerpen auf den Großmarkt bringen. Du hast da Leute, die die Bunker verwalten, die Kokainbunker, die danach die Geldwäsche machen, die bewaffneten Schutz anbieten, die unter Umständen Auftragsmord anbieten. Also das ist wirklich eine riesige Schattenökonomie, die um diesen Kokainhandel herumwächst. Darum ist das auch so gefährlich.
Der Hamburger Hafen. Die Menge an sichergestelltem Kokain im Hamburger Hafen steigt drastisch an. 2014 lag die Zahl bei 1,5 Tonnen. 2023, also fast 10 Jahre später, stellten die Behörden schon 35 Tonnen sicher. Ein absoluter Rekord.
Straßenverkaufswert 2,6 Milliarden Euro. Ein Großteil dieser Menge ist einem einzelnen Ermittlungserfolg zu verdanken, der Operation Plexus. Die Sicherheitsbehörden hatten sich nach einem Tipp aus Kolumbien auf die Lauer gelegt und insgesamt 9 Container abgefangen. Das Koks war zwischen Obstkisten versteckt. Expertinnen und Experten sagen 35 Tonnen, das ist nur die Spitze des Eisbergs. Die südamerikanischen Drogenkartelle in Kolumbien, Ecuador, Mexiko oder Paraguay liefern ständig Nachschub. Von den Drogen, die über den Hamburger Hafen geschmuggelt werden, bleibt nur ein kleiner Teil in der Stadt. Vor ein paar Wochen zum Beispiel fielen Supermarktmitarbeitern in Berlin und Brandenburg ungewöhnliche Pakete auf, als sie Bananenkisten in die Auslage packen wollten. In 11 Supermärkten tauchten die Päckchen auf. Insgesamt 220 Kilo Kokain im Wert von 15 Millionen Euro. Ich war die Tage bei schönstem Wetter an der Elbe. Da fuhr ein riesiger Frachter an mir vorbei, hab mich gefragt, also bis unter die Decke voll mit Containern. Kann man davon ausgehen, dass ja, ganz sicher, da wird auch eine Menge Kokain an Bord sein? Oder kann man das so pauschal dann wiederum nicht sagen?
Nee, es ist nicht so pauschal. Du hast bei jedem Frachter so ein paar Red Flags. Also ich weiß jetzt nicht, welchen du gesehen hast. Wenn er aus China kommt, eher unwahrscheinlich. Dann könnten andere Dinge drin sein. Und dann gibt's aber sozusagen notorische Linien. Das sind einmal die Lateinamerika-Linien, häufig quasi in Sachen Südfrüchten. Und dann, so macht es der Zoll, dann guckt er quasi wirklich bei jedem Container systematisch, also automatisiert durch, erfüllt der irgendwelche Red Flags, also rote Fähnchen sozusagen bei uns, wo auffällt, das ist komisch. Das kann beispielsweise sein, die Firma wurde gerade erst neu gegründet, da wird ein Gut von Lateinamerika nach Hamburg gebracht, was wir eigentlich hier auch günstiger herstellen können, lauter solche Sachen. Ja? Und dann guckt man sich das an, dann zieht man einen raus. Häufig geht es auch um Tipps. Aber du hast es gerade angesprochen, in Hamburg, ich habe gestern nochmal die Zahl gelesen, 8 Millionen Standardcontainer, die Jahr für Jahr ankommen, und dann kannst du mal anfangen zu suchen. Also das ist schon eine große Aufgabe.
Wir sprechen gleich nochmal darüber, wie die Polizei und der Zoll vorgehen. Mich würde mal nochmal die andere Seite interessieren. Gib uns doch vielleicht mal ein Beispiel dafür, wie und wo die ihr Zeug verstecken, weil das sind ja enorme Mengen. Irgendwo musst du es unterbringen. Wie funktioniert das?
Also ich recherchiere zu dem Thema seit 10 Jahren und es ist so, dass ich immer noch überrascht werde mit irgendwelchen Schmuggelmethoden. Dabei habe ich eigentlich so das Gefühl, ich habe alles gesehen, was es gibt. Ich habe Leute gesehen, die versucht haben, in Flugzeugen vom Vatikan zu schmuggeln. Ich habe Leute gesehen, die mit Tauchern in Hafenbecken gehen, weil sie unterhalb von Schiffen Kokain-Torpedos angeschweißt haben. Ich habe Leute gesehen, die in U-Booten transportieren von Lateinamerika hierher. Ich habe aber auch so verrückte Sachen gesehen, dass Leute Kokain verflüssigt haben in Lateinamerika mit Chemikern, haben das dann eingebracht in Holzkohle, die dann geschmuggelt, dann den Chemiker aus Südamerika importiert sozusagen in die Niederlande, und der hat das dann wieder extrahiert und in Kokainbarren gepresst. Also es geht einfach um sau viel Geld, und da sind die Leute natürlich motiviert, Lösungen zu finden.
Lass uns mal über die Polizei und den Zoll und die Behörden sprechen, die sich auf die Suche machen nach diesem Koks. Was würdest du sagen, ist die größte Herausforderung für die Behörden beim Aufspüren dieser Mengen?
Also das Aufspüren der Drogen ist das eine, ja. Ich habe gesagt, die Risikoanalyse vom Zoll, von der Zollfahndung, das ist eine ausgefinkelte Sache. Du bist häufig auch angewiesen, also in der Regel auch angewiesen, dann auf Tipps, entweder aus dem Milieu, einer verpetzt den anderen sozusagen, oder dann von Nachrichtendiensten oder anderen Diensten aus dem Ausland. Ganz, ganz entscheidend in diesem Spiel ist aber, dass du nicht die unteren Leute in dieser Pyramide bekommst, sondern dass du wirklich irgendwie an die Finanziers rankommst und an die, die dann letztlich entscheiden. Und das wird immer schwieriger, weil in der Regel, wenn ich jetzt ein guter Kokainhändler bin, ein großer, guter Kokain-Großhändler sozusagen, dann bin ich nicht die dunkelste Kerze auf der Torte, sondern dann habe ich irgendwie was auf dem Kasten, sonst wäre ich nicht da. Und dann habe ich eigentlich meine Hände weder direkt am Geld noch direkt am Stoff. Und dahin zu kommen, dafür brauchst du wirklich Strukturermittlungen und Leute, die sich festbeißen und festbeißen können von der Zeit her und wirklich unter Umständen die jahrelang ermitteln.
Selbst bei sichergestellten Drogen kann es sein, dass die Kartelle oder die Leute, die hinter dem Schmuggel stecken, nicht aufgeben und versuchen, das Zeug zurückzuholen. Das ist ja auch ziemlich frech.
Total. Also es ist mehr als frech, es ist saugefährlich. Ich habe hier viel mit Zollfahnderinnen und Fahndern in Norddeutschland zu tun, die halt vor dieser Problematik stehen. Sie finden immer mehr Kokain. Riesige Mengen. Und die sind unter Umständen hunderte Millionen wert. Sie müssen die aufbewahren für das Gerichtsverfahren. Genau wohin? Es gibt dann sozusagen Bunker des Zolls. Und sie haben aber keine Maschinenpistolen. Die Gegenseite hat aber Maschinenpistolen mittlerweile und ist auch gewillt, die einzusetzen, auch hier in Hamburg. Und ich hatte jetzt neulich eine Situation, da wurde mir eine E-Mail zugespielt, da warnt dann quasi hier eine Dienststelle von der Polizei, den Hamburger Zoll, und die sagen, hey, passt auf, wir haben Erkenntnisse von belgischen Kollegen, und die sagen eben, da macht sich gerade eine Bande aus Frankreich auf dem Weg, bewaffnet, um euch hier in Hamburg den Zoll zu überfallen und eine halbe Tonne Kokain zurückzubekommen, die ihr gerade aus dem Markt gezogen habt. Und da kannst du dir natürlich vorstellen, wie begeistert die Kollegen sind, die sagen jetzt so, ey, wir brauchen dringend Schutzwesten, die eine militärische Sicherheitsklasse haben. Wir brauchen Helme, wir brauchen gepanzerte Fahrzeuge. Also da stellen sich wirklich gerade eine Menge Fragen.
Rotterdam, Antwerpen, das waren bisher die beiden großen Häfen, über die die Drogen umgeschlagen wurden. Hamburg scheint mehr und mehr an Bedeutung zu gewinnen, richtig?
Total. Die Ermittler sprechen, die haben so ein ganz witziges Wort, die sprechen von so einem Wasserbetteffekt. Kannst du dir was darunter vorstellen?
Es schwabbelt.
Die Idee ist sozusagen, dass man sagt, du legst dich sicherheitstechnisch sozusagen auf die Häfen Rotterdam und Antwerpen, also da passiert mehr an Sicherheitsmaßnahmen, und wenn du da drauf gehst mit deinem ganzen Gewicht der Staatsmacht, dann geht der Kokainhandel auf der anderen Seite, nämlich Hamburg, hoch. Und die Befürchtung ist, dass es so einen Verdrängungseffekt gibt. Ich würde auch sagen, den gibt es tatsächlich. Das Problem ist so, in Hamburg wurde die gesamte Thematik verschlafen. Und in dieser Zeit hat sich einfach in Hamburg einmal im Hafen eine kriminelle Infrastruktur festgesetzt. Also du hast eine Infiltration von organisierter Kriminalität. Und zum anderen hast du aber auch das Entstehen sozusagen um den Hafen herum von dieser Schattenökonomie, von der ich vorhin gesprochen habe, also von verschiedenen Dienstleistungssektoren, die eben gestärkt sind durch diese Kokainmillionen, die verdient werden. Und das führt dann immer zu schwierigen Situationen.
Du hast gesagt, was hier gerade passiert. Kannst du uns mal einen Eindruck davon geben, was gerade passiert und vor allem, was in nächster Zeit auf uns zukommt?
Organisierte Kriminalität arbeitet mit zwei Mitteln, oder? Das eine ist Korruption. Da packe ich auch sozusagen Kompromat drunter, also dass man versucht, Leute zu erpressen. Das ist sozusagen der leise Weg. Dann gibt es den lauten Weg. Das ist, ich setze Gewalt ein. Wenn du jetzt einmal diese beiden Sachen anschaust als Gradmesser, wo sind wir in Hamburg oder in Norddeutschland, dann kann ich sagen, diese 16 Tonnen, von denen ich vorhin gesprochen habe, diese 16 Tonnen, die vor einigen Jahren in Hamburg gefunden sind, wenn du den Fall anschaust, dann siehst du, als die Polizei losschlagen wollte, waren alle Täter, die übrigens hier aus Deutschland stammen, also die meisten, auf einmal weg. Das heißt, es gibt wirklich glaubhafte Hinweise, dass da zumindest Polizeimitarbeiter oder aus dem Umfeld der Polizei was an diese Gruppe gesteckt haben. Das heißt, du hast eine Infiltration von Polizeistrukturen, saumäßig gefährlich.
Und du hast mir wir haben schon mal drüber geredet, da sagtest du, dass ein Hafenarbeiter, der mit einem Kran den Container nicht dahin stellt, sondern da, der kriegt auch gleich eine irrsinnige Summe.
Ein Beispiel, was mich so besonders berührt, sind so zwei nette Damen, die im Hafen gearbeitet haben. Und die wurden angesprochen, ob sie halt quasi bei was helfen können. Und die wussten schon, es ist irgendwie schäbig und so. Und dann haben sie da halt so ein bisschen mitgemacht, haben dann so ein Krypto-Handy bekommen. Und dann wurde ihnen gesagt, so ey, ihr bekommt auch Fettkohle. Und dann haben sie halt quasi über einen Container Sachen weitergegeben. Und dann, heurika, stand irgendwie die Polizei vor der Tür, weil sie das halt mitgehört haben. Und bei denen hat sich dann für sie rausgestellt, okay, wir haben gerade mit einer echt großen Nummer in Hamburg zusammengearbeitet und haben halt irgendwie dafür gesorgt, also haben sie dann nicht sozusagen, aber dachten, sie sorgen dafür, dass sie wirklich ein paar hundert Kilo Kokain so einen Deal mit einfädeln.
In Rotterdam, Antwerpen gibt es Gewalt auf der Straße, Schießereien, Journalisten werden erschossen, eingeschüchtert. Droht uns das auch in Deutschland?
Wir haben das in Deutschland. Also wir haben in Hamburg in den vergangenen, ich sage jetzt mal 15 Monaten oder so, ungefähr 12, 13, 14 Schießereien, die ich jetzt der organisierten Kriminalität in diesem Bereich Drogenhandel zurechne. Teilweise auch vollendete Morde. Und das läuft dann tatsächlich so ab, auf der Straße, in die Windschutzscheibe, teilweise mit automatischen Waffen, hier bei St. Pauli in den Dönerladen rein, in den Kopf geschossen. Und wenn diese Streitigkeit sich, also da geht es um mehrere Streitigkeiten sozusagen, aber eine größere. Wenn sich das nicht reguliert, hast du auf jeden Fall irgendwann auch zivile Opfer. Also da kannst du die Uhr nachstellen. Das ist den Leuten auf Deutsch scheißegal. Also die schießen scharf.
Benedikt Strunz, seit vielen Jahren recherchiert er zum organisierten Verbrechen, zu Drogenkriminalität. Und heute hat er es sogar in den Weltspiegel-Podcast geschafft. Und Marie-Christine Böse, unsere Korrespondentin in Mexiko. Wenn ihr mehr über ihre Reise ins Grenzgebiet zwischen Ecuador und Kolumbien erfahren wollt und mit dabei sein wollt bei einer Drogenrazzia der Polizei, einfach reinklicken in die ARD-Mediathek. Zum Weltspiegel, da findet ihr Marie-Christins Film und noch viele andere spannende Stories unserer Korrespondentinnen und Korrespondenten in der Welt. So, und jetzt habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. 15 Minuten, das ist der neue Tagesschau-Podcast am Morgen. Sehr zu empfehlen, wenn ihr euch schnell über die wichtigen Themen des Tages informieren wollt. Blitzermarathon oder Streiks, neue Regelungen zum Kindergeld. 15 Minuten fragt, was bedeuten Kriege und Konflikte in der Welt für unsere Sicherheit hier in Deutschland? Und bei neuen Gesetzen dröselt der Podcast auf, was das für unseren Alltag heißt. 15 Minuten. Infos für den Tag ab sofort in der ARD Audiothek. Und die aktuelle Folge gibt's bei uns in den Shownotes. So, das war's von uns vom Weltspiegel-Podcast. Vielen Dank fürs Liken, Abonnieren, Folgen, Sagen. Nicole Böhlhoff, Paola Meester, Philipp Weber und ich, Philipp Abresch.